Hallo MTB-News-Leser und Hörer. Jens hier aus der Nerdecke. Wir hatten vor ein paar Wochen den Jürgen Schlender von Alutec im Gespräch mit seinem Geometrieprojekt namens Armageddon. Inspiration dafür war das Grim Donut Projekt von Pinkbike. Wir haben uns über Geometrien von Fahrrädern der letzten 20 Jahre unterhalten und wie er seinen Prototyp realisiert hat. Zwischenzeitlich war er mit dem Bike auf den Trails und hat einige Eindrücke gesammelt. Im zweiten Teil haben wir uns darüber unterhalten, wie sich die Fahrräder in den letzten 20 Jahren verändert haben. Aber auch, ob so ein Bike für den Massenmarkt kompatibel ist, inwieweit man seinen Fahrstil anpassen muss und ob vielleicht aus einer fixen Idee nun doch ein Serienbike wird. Viel Spaß beim Interview. Wir haben uns darüber unterhalten, was er gelernt hat, wo neue Fragen aufgetreten sind und welche Anforderungen solch ein Bike an das Material stellt.
Es ist wunderschönes Wetter. Wir sind immer noch eingesperrt, aber wir gehen ja alleine biken.
Ja, ihr habt schönes Wetter, davon träumen wir gerade.
Echt jetzt? Habt ihr schon wieder Schneeeinbruch?
Nee, wir haben mal wieder norddeutsches wolkenverhangenes, sehr weniges Wetter wie die letzten Monate. Da freuen wir uns. Aber eingesperrt sind wir trotzdem, genau.
Trotzdem wart ihr irgendwie am Wochenende draußen.
Ja, wir haben es genutzt und sind vom Corona-Koller geflohen und haben ja das Projekt Armageddon mal ausgeführt in den Wald, das Hündchen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben ja nun mal leider hier nur die Hüttner Berge. Eigentlich sind wir ganz froh, dass wir die überhaupt haben. Unsere 100 Höhenmeter am Stück. Und dann bin ich auf unseren Heidberg gefahren, weil da gibt es eine schöne, für unsere Verhältnisse rumpelige Abfahrt und die ja oben. Das erste Aha-Erlebnis war, wo ich ja besser berghoch, als ich gedacht habe. Und dann, ja, kurz fertig gemacht und meinen Trail runter zu heizen. Und die erste Kurve, ich habe es dann später in der Videoaufnahme von meiner Tochter gesehen, habe ich doch ein bisschen geschrien. Oldschool-mäßig viel zu viel hecklastig gefahren. Ging alles gut. Der erste Table oder der einzigste Table auf der Strecke, auch gleich mega frontlastig gelandet. Ja, und dann unten so ein paar rumpelige Stellen, die waren überhaupt kein Problem. Und weiter unten gibt es dann so von mir eine getaufte Schlange, enge Kehren, wo man Fahrt rausnehmen muss. Und da hat es anfangs auch erst gar nicht geklappt. Also ich bin runtergekommen, dachte aber, da ist ja noch Luft nach oben. Und insgesamt bin ich so gefühlte 12, 15 Mal gesprungen, gefahren, hochgeschoben, hochgefahren, pipapo. Und nach der letzten Ausfahrt habe ich auch noch eine Videoaufnahme mit meiner Tochter gemacht, weil ich einfach auch so ein bisschen festhalten wollte, was so der erste Eindruck war bei mir. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, ist noch Luft nach oben. Habe mich noch nicht ganz so eingefahren auf den Bock. Hat aber Spaß gemacht, war erschrocken, dass es doch besser ging, als ich erwartet habe. Ich hätte jetzt nochmal so ein bisschen mit den Winkelage und mit einer Offset-Buchse gearbeitet etc. Was habe ich aber tatsächlich als erstes gemacht? Ich habe den Luftdämpfer rausgehauen hier und einen Stahldämpfer reingebaut und ich glaube, ich brauche gar keine Offset-Buchsen, weil ich dieses Projekt Armageddon ja eigentlich auf einen Stahldämpfer gezeichnet habe und der Luftdämpfer, das war zu lineal für den Dämpfer. Und das fühlt sich jetzt schon mal deutlich besser an. Ich habe noch keinen zweiten Ritt gemacht, auch noch bevor ich jetzt auch mit Winkelsteuersatz oder irgendwelchen anderen Sachen rumexperimentiere, um zu schauen, dass es für mich persönlich besser passt, will ich erstmal nur den Coildämpfer ausprobieren. Ja, Fazit von den ersten anderthalb Stunden rumfahren, positiv überrascht. Und das Mega-Aha-Erlebnis kam, ich hatte in meinem Bulli noch mein E-Bike dabei, meine geliebte E-Farnes, und wollte dann eigentlich nach 3 Wochen Abstinenz, Corona, ja, durch Corona eingesperrt zu sein, bin ich mit meiner E-Farnes gefahren. Und ich dachte, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, auf den ersten Metern schon so. Alter, was geht ab? Und die 3 Wochen Abstinenz hatten dann auch so ein bisschen den Tribut gezollt bei mir, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich in den Arm ein bisschen schlapp bin und wollte es nicht übertreiben. Dachte, gehst am nächsten Tag nochmal raus, nutzt den letzten schönen Sonntag und bin dann eine große Runde gefahren. Habe aber auch da gedacht, ich habe Fahrradfahren verlernt.
Weil du Armageddon gefahren bist zwischendrin, oder?
Ja, weil ich den Pudel gefahren bin oder vielleicht auch so lange nicht. In Summe beides, nein. Es hat mich einfach so ein bisschen, ja, meine Denkmaschine angeschmissen. Ich muss da noch ein bisschen mehr drauf rumkauen, sprich noch mehr mit rumfahren mit den Armageddon sowieso. Hat aber irgendwas mir losgetreten. wo ich jetzt sage, okay, Projekt Armageddon, steckt da noch mehr dahinter? Fragezeichen. Oder ist das nur ein Strohfeuer? Fragezeichen. Es bleibt spannend und auch so das, was wir halt von draußen wahrgenommen haben, dass dieses Projekt halt unheimlich verfolgt wird über meinen Instagram-Account, dass mir auch Leute aus der Industrie Nachrichten geschrieben haben. So nach dem Motto, komm, gib's zu, das ist doch unfahrbar und du kriegst es doch nicht ums Eck rum etc. Und ja, da freue ich mich jetzt mal mit dir, Ernst, mich da auszutauschen, weil du hast ja auch solche Erfahrungen sammeln können, wie du mir schon erzählt hattest. Ja, was meinst du denn mit deinem Frankenstein-Projekt? Kann das was?
Ja, wenn du hast ja gemeint, du hast da eine Sektion, wo es ein bisschen das Gas rausnehmen muss, wahrscheinlich engere Kurven. Bist du klar? Wie war dein erster Eindruck? Ging das oder ging es gar nicht?
Doch, das ging gut. Also ich sage mal, das ging alles sehr gut. Also man musste eh langsam fahren und wir hatten jetzt 3-4 Wochen trockenes Wetter, windiges Wetter. Das ist so abgetrocknet. Die Anlieger sind ein bisschen sandig. Die haben halt genug Grip, wenn es eigentlich ein bisschen feucht ist. Du konntest da nicht so reinstechen, aber das ist eh, wie soll ich das sagen, von der Strecke her, wir haben das so gebaut, dass man Fahrt rausnehmen muss. Man fährt wieder ein bisschen leicht in den Berg und dann sind die Kurven halt sehr, ein sehr eng Radius, dass du dich halt wirklich reinlegen, reinschmeißen musst. Und das ging. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, so mit dem Fahrrad können wir eine neue Challenge machen. Wer schafft es am weitesten frei nicht zu fahren, wo ich dachte, keine 3 Meter. Ich habe dann hier im Haus ungefähr 10 Meter dann schon geschafft nach dem ersten Austritt. Also man fährt sich drauf ein. Natürlich bleibt das Bike kippelig, aber richtig guter Fahrer wird sich da relativ schnell drauf einfahren. Und dann war das halt, sagen wir so, schon vergleichen mit, du fährst 26 und dann auf 27 und denkst, wo ist denn das so viel besser und gehst wieder zurück auf 26 oder anders und von 27 auf 29, fährst eine ganze Weile 29 und gehst dann auf 27 zurück und dann merkst du das erst so. Also ich habe mich drauf eingefahren, also so gut es ging, wie gesagt, da war noch Luft nach oben und dann fahre ich mit meiner E-Fahne, was normale Winkelage hat, 64er Lenkwinkel, Mullet, also vorne 29, hinten 27,5, 170, 170, was auch mit dem Armageddon vom Federweg passt. Und ich dachte so, das Rad ist so kurz, so komisch, ich fahre so eierig. Ja, die Länge läuft so natürlich, aber ich fand es auch trotzdem noch verspielt genug. Ja. Und das hätte ich, wenn man jetzt nur die Bilder gesehen hat vorher und dann auch, also die von den Kollegen, sage ich jetzt mal, von Pinkbike, wo ich dachte, das ist doch nicht fahren, was soll so ein Schwachsinn, wie scheiße sieht das denn aus, bla bla bla. Ja, und dann hatten wir unser Teil fertig. Ich will jetzt nicht sagen, sieht unbedingt so viel schöner aus, aber vielleicht war ich da auch ein bisschen mehr in meinem Armageddon verliebt. Mir gefiel er jedenfalls besser und dachte aber letztendlich, wie schon gesagt, wir wollen nicht in Schönheit sterben. Wir wollen das einfach als Projektträger austesten, ausprobieren und dachte dann doch so, ja, auf alle Fälle steckt da Potenzial drin. Ne?
Das Ding ist, es sieht auf dem Papier und wenn du es auf dem Parkplatz fährst, denkst du erst, es funktioniert nicht.
Ja.
Das Hauptproblem ist aber auf dem Parkplatz, dass du keine Geschwindigkeit hast und du bist auf dem Trail sehr, sehr, sehr viel schneller. Und ja, auf dem Trail geht es aus einer Dynamik heraus und plötzlich ist es so, dieses Gefühl von wegen, hey, wow, dieses Ding mit kurzer Kettenstrebe geht gut aufs Hinterrad bei langsamer Geschwindigkeit, es geht mir halt so auf dem Trail, ein Rad mit einer kurzen Kettenstrebe und ich ziehe an der Front, dann mache ich gleich einen Rückwärtssalto.
Also mittlerweile. Was heißt bei dir kurze Kettenstrebe?
Also wenn du jetzt so gehst, dieser Trend von wegen 29er mit unter 4,30 zu machen.
Ja.
Und es passt einfach nicht mehr zusammen, wenn du es vorne immer noch länger machst. Du hast natürlich auch, du hast eine Gewichtsdistribution zwischen Vorderrad, genau, und Hinterrad. Und ja, wir reiten hier auch in der Familie und da kommt es auch extrem viel auf Balance an. Wo ist deine Mitte? Bist du aufgerichtet auf dem Pferd? Mhm. Und wir haben den Leuten versucht, Balance beizubringen, indem wir 2 normale Wagen genommen haben, also wie jeder im Bad stehen hat. Und wir haben 2 hingestellt und ich habe die Leute mit jedem Bein auf eine Waage gestellt. Mhm. Und ich habe sie nicht drauf schauen lassen und habe gesagt, glaubst du, dass du ausgewogen auf beiden Beinen stehst?
Okay.
Und dann fangen die Leute schon an, irgendwie zu komisch zu gucken und dann wippeln sie so hin und her. Ja. Und dann sagen sie irgendwann, ja, also ich stehe genau auf beiden Beinen gleich schwer.
Ja.
Dann guckst du runter und dann siehst du, oh, dass irgendwie hier auf dem einen 2 Kilo mehr als auf dem anderen. Oder aber dreh mal da, wenn du dann sagst, okay, hier stehst du gerade drauf und jetzt schau mal nach links. Mhm. Und dann hast du plötzlich einen Gewichtsunterschied auf den Wagen von 5 bis 10 Kilo teilweise. Und die Leute drehen sich einfach nur nach links.
Okay.
Also nur den Kopf. Und das bedeutet, dass dein gesamter Körper, der macht eine Drehung in sich und verlagert den Schwerpunkt aufs linke Bein. Das ist insofern beim Pferd sehr wichtig, weil du in dem, wenn du dir vorstellst, jemand drückt dir mit 2 Fingern, einmal ins rechte Schulterblatt und einmal ans linke. Der drückt links nur minimal fester, spürst du das sofort. Und genau so lenkst du ein Pferd. Und da gibt es extrem viele Parallelen zum Fahrrad. Weil wenn du deinen Körper kippst und diese kurze Offset und diese neuen Geometrien und alles, die belohnen so eine Fahrweise. Das bedeutet, wenn du deinen Körper in die Kurve legst, ist es egal, wie lang ein Fahrrad ist. Weil dann zieht es sich dermaßen rum, dass du gar nicht auf einen steilen Lenkwinkel angewiesen bist. Und du bekommst eine Agilität, aber dir wird eine gute Fahrposition erzwungen. Und wo wir früher in Fahrtechnikkursen oder wie auch immer gesagt haben, hey, geh nach hinten, wenn es steil runtergeht. Man kann immer noch nach hinten gehen, aber das war nicht deswegen, weil es unbedingt notwendig war, sondern weil du mit diesen konventionellen Geometrien über den Lenker gegangen bist. Und jetzt ist es so, mit diesem Teil, du kannst zentraler bleiben und du fühlst dich trotzdem sicher genug und du gibst nicht die Kontrolle über dein Vorderrad auf. Und wenn du dann einen Wechsel hast aus einem steilen in was Flacheres und du müsstest wieder nach vorne gehen mit deinem Schwerpunkt, dann ist es so, mit dem kurzen Rad, dass du gleich wieder nach vorne gehst, um Grip zu haben. Mit dem langen Rad wirst du trotzdem vorne Grip haben, weil das Hinterrad auch weiter weg von dir ist. Du hast, wenn du 2 Wagen nicht nur auf deine Füße stellst, sondern auch quasi einmal unter das Vorderrad und einmal unter das Hinterrad, kannst du einen ähnlichen Test machen. Ja. Und dann schaust du mal, gehst du auf dem Fahrrad nur 10 cm nach vorne und schaust mal, was auf dem Gewicht passiert. Und das ist halt, Gewicht auf dem Rad ist auch Grip.
Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe ja Videos gemacht, um auch vielleicht daraus das eine oder andere Foto rauszuziehen. Und dachte auch so, jetzt wegen Corona und Klopapierhamstern. Ich sag so, das eine war so, ich war so hecklastig beim Table, dass fast der 27,5er mir die Poporitze sauber gemacht hat. Deswegen sage ich, war dann, als ich das Foto an meine Buddies geschickt habe, ja, wer redet hier noch von Klopapier? Wer so fährt wie ich, braucht keins. Das habe ich einfach gemerkt, dass ich viel zu hecklastig gefahren bin. Und das ist so, dank der Videoanalyse, da muss ich dran arbeiten. Wir haben leider nur eine Waage im Haushalt. Wobei ich jetzt gesagt habe, mit deinen Beispielen, okay, wenn ich jetzt draufstehe und nur 2 Kilo aufs vordere oder hintere, das finde ich ist schon ziemlich, fast 50% Verteilung. Das ist ja schon doch ziemlich cool. Also 52 zu, 48 Kilogramm, wenn ich 100 wiege. Das finde ich schon gut getroffen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich bin hier in der Mitte im Lot sozusagen und ich habe 65 zu 35, ja, dann passt natürlich was nicht. Und das ist eben das, was ich auch gemerkt habe beim Fahren. Gerade so der erste Run viel zu weit hinten in der ersten Kurve. Ich wusste das ja eigentlich, ich muss nach vorne, aber irgendwie fahre ich dann doch immer noch mein Popo recht weit hinten. Und das ging natürlich gar nicht. Sofort reagiert und alles gut. Und leider ist es auch so von der Strecke her, die ist recht kurz. Also ich freue mich da schon, was wir auch beide mal angedacht haben, wenn Corona mal vorbei ist, dass wir dann irgendwo mal richtig ballern gehen. Und ja, freue mich da auf längere Abfahrten. Und bis dato, denke ich, dann habe ich auch noch ein bisschen rumgetüftelt an dem Projekt Armageddon und an meiner Fahrweise werde ich so rumfeilen.
Genau. Das Krasse ist halt, ich meine, alleine, wir hatten es ja im letzten Teil auch schon davon, wenn du bedenkst, wie sich die Geometrien über die letzten Jahrzehnte verändert haben und dass die Skills, die wir entwickelt haben, natürlich auch damit gewachsen sind, weil das Material hat es ermöglicht, dass wir schneller und härter fahren können.
Ja,
sprich, genau. Das Beispiel von Andrew Shandro, das ist unfahrbar.
Ja, genau.
Wir hätten vermutlich genauso reagiert vor ein paar Jahren, aber wir sehen hier ja eine Evolution. Und wir waren damals vielleicht einfach noch nicht in der Lage, das zu fahren, ohne eine wirkliche Umgewöhnung zu machen. Ich bringe da immer gerne das Beispiel mit, wenn jemand sein Leben lang Wasserkisten falsch hebt, aus dem Kreuz raus.
Ja.
Und spannt seinen Core nicht an, irgendwann kommt der Bandscheibenvorfall. Und dann geht er zu einem Physio, lässt es alles richten, alles wunderbar. Und er bekommt beigebracht, hey, heb dieses Ding aus den Knien raus. oder spann deinen Chor an. Dann muss er das ganz hart lernen, dass er seinen Habitus ändert, weil dieses Bewegungsmuster hat sich eingeschliffen. Und genauso ist es beim Fahrradfahren. Das heißt, jemand, der keine Anleitung bekommen hat und er sieht einen Lenker vor sich, okay, wenn ich nach links fahren will, dann drehe ich den wohl nach links. Und wenn ich nach rechts fahren will, nach rechts. Aber es ist sehr viel komplexer.
Ja.
Und es gibt etliche Pros, also zum Beispiel Jared Graves, der propagiert es auch ganz krass, dass du solche Drills fährst. Also du stellst dir Hütchen auf und dann fährst du 3 Stunden lang um diese Hütchen rum. Und du spürst einfach hin, was passiert mit meinem Schwerpunkt. Was passiert, wenn ich hier irgendwie meinen Popo weiter ausschwenke? Wo fängt es an, den Grip abzureißen? Was passiert, wenn ich 2 PSI aus dem Reifen rausnehme? So lernst du eigentlich erst wirklich, was unter dir passiert. Und ich habe auch vielen Leuten versucht, Fahrradfahren nahe zu bringen, Mountainbiken nahe zu bringen. Jeder kann Fahrrad fahren, nicht jeder kann Mountainbiken fahren. Wenn du wieder dir überlegst, ja, da fährst du halt da runter und da springst du halt. Wo ist das Problem? Und dann, wir machen das seit unser Leben lang. Wenn du das den Leuten versuchst zu vermitteln, was da alles passiert, es ist so komplex.
Ja.
Und es passiert so viel aus teilweise aus dem Fußgelenk raus, aus dem Hüftgelenk. Du machst Eindrehungen, Schulter eindrehen. Das ist ein ganz komplexes Bewegungsmuster. Und selbst ein Mountainbiker, der jetzt halt, was weiß ich, der hat ein Fahrrad und das hat er seit 8 Jahren. Das ist ja nicht mehr unüblich. Das kann ein gutes Mountainbike sein, ist 8 Jahre alt. Und das ist einfach klein, aber er fährt seit 8 Jahren auf dem Ding rum. Was passiert, wenn du den jetzt auf so ein Armageddon setzt? Der sagt, das fühlt sich einfach kacke an.
Ja.
Aber das ist der erste Eindruck. Und jetzt musst du über diese Hürde hinwegkommen und sagen, okay, das fühlt sich jetzt ungewohnt an, aber bitte überwinde dein altes Bewegungsmuster. Lass dich darauf ein, sei neugierig und hab eine Ablehnungshaltung.
Ja, wenn du ihn natürlich dann an die Hand nehmen kannst mit einem Erfahrungsschatz und sagen, pass auf, das ist falsch, fahr so und so, ne? Und dann machen wir das jetzt, ob das auf den Hütchen ist oder auf dem kleinen Trail und immer wieder. Ja, der wird sicherlich dann mit einem mega Aha-Erlebnis vom Fahrrad steigen am Ende des Tages.
Also es ist ja schon so, wir haben ja einen losen Testerkreis von über 20 Leuten eigentlich. Und die setzen wir auch auf Testbikes, die wir immer so haben. Alleine wenn du mit denen den Zag machst und sagst, okay, nimm mal deine Fahrposition ein, dann hängen die mit dem Kinn quasi über der Vorderradnarbe im Lot. Glaub mir, geh nach hinten, du fährst so nicht. Du fährst nicht so weit vorne. Ja, aber das wurde mir so, nein, du fährst so nicht, glaub's mir. Und dann hast du da Diskussionen und dann gehst du mit ihnen auf den Trail. Und dann musst du ihnen ein Beweisfoto oder ein Beweisvideo im besten Fall machen und zu zeigen, hey, guck mal, wo ist denn dein Arsch? Dein Arsch hängt hinten runter. Und dann musst du sagen, wenn du deinen Sack so weit vorne machst und dann aber auf dem Trail anders fährst, dann wird hinten dein Dämpfer immer zu weich sein. Und dann
also bedeutet das, was sagst du jetzt bei dem Beispiel, um dir folgen zu können, die stellen den Sack für den Dämpfer ein, indem sie mit dem Oberkörper ganz weit nach vorne gehen, oder wie?
Das wurde ja total propagiert. Hey, über der Front fahren, aggressiv fahren. Ja. Und es war cool. Aber die meisten Leute fahren so nicht. Und ab einer gewissen Körpergröße gab es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gar keine Fahrräder, die erlaubt hätten, dass Leute mit einem längeren Oberkörper ein Bike haben. Weil wenn ich früher so gefahren bin, ich hatte so viel Last auf der Front und so wenig hinten, dass ich bei dem kleinsten Hindernis, insbesondere mit 26 Zoll Downhill-Bike, du fährst über ein Hindernis drüber, dein Schwerpunkt ist zu hoch, weil du so lange Beine hast und groß bist.
Ja.
Und dann hängst du ganz vorne. Ja. Und wenn dann der Schlag auf die Front kommt, dann gehst du aus der Vordertür.
Ja.
Zwangsläufig. Und das siehst du halt auch ganz krass im World Cup, die kleinen Fahrer wie die auf dem Rad stehen und wie jetzt ein Greg Minard oder ein Pete draufsteht. Das sind ganz andere Welten. Und das ist schwierig, weil es ist eine Kombination aus einer Biomechanik, aus einer Größe, aus einer Erfahrung und dem Produkt, was angeboten wird am Markt.
Ja, da finde ich auch mal ganz krass halt die Friday Falls oder was weiß ich, wo man MTB-Crashes auf Insta sieht und so. Du siehst das schon beim Anfahren, was gleich passiert bei den Leuten. Oder?
Ja, leider ja. Ja.
Ja, genau, das ist es halt so, ja. Und ja, Fazit von ersten Ausfahrten, wie gerade gesagt, offen für weitere Testfahrten und offen für noch ein bisschen Feintuning, dass es für mich persönlich besser passt und wo die Reise hingeht. Und dann nochmal Bezug nehmend aufs erste Gespräch, wo wir gesagt haben, es soll kein kommerzielles Projekt sein, das sehe ich jetzt anders. Und zwar insofern, dass wir sagen, wenn es für uns passt, gehen wir damit raus und schauen, kriegt man da eine kleine Serie hin? Sammeln wir was? Wenn ja, machen wir das Ding noch ein bisschen hübscher. Und dann so Farnes Signature Serie, das war Farnes Serie 1, lässt grüßen. Damals habe ich 50 Rahmen geschweißt. Wir fangen vielleicht mal mit 10 an oder 20 oder sowas. Und dann haben wir hier ein Projekt Made in Germany. Müssen gucken natürlich, was da auch bei rauskommt. Also ein Preis bei rauskommt, gerade wenn das so eine Miniserie ist. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen mehr rumfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal ein zweites Bike bauen, ein größeres. Ich bin ja 1,76 und dass man dann eins baut, ja, vielleicht so für deine Liga, für deine Größe, um einfach noch ein paar mehr Leute mit abzuholen und dann von diesen Fahrern auch noch einen Input zu bekommen. Das ist so das, was wir geplant haben.
Ja, jetzt aber nochmal ganz kurz auf deinen Fahreindruck zurückzukommen.
Ja.
Du hast gemeint, irgendwann hat sich's gar nicht mehr so groß angefühlt.
Nee, es war, also da muss ich sagen, sogar als das Ding aufgebaut war, man setzt sich drauf. Ja, und jetzt möchte ich nochmal sagen, es hat einen 500er Reach. Ich habe einen 50er Vorbau, normalen 1 Zoll Riser Lenker. Und ich habe mich draufgesetzt und dachte so, sorry, leck mich. Es fühlt sich ja an wie immer. Also das war, wie so ein guter Hut, eine gute Hose, passt einfach. Und dann auf dem Trail, das fühlte sich nicht so lang an. Ich hätte es vorher, ich beide Eier verwertet, die ich Gott sei Dank noch habe, die hätte ich gesagt, damit komme ich nicht zurecht. Das ist viel zu lang, viel zu groß. Und dann diese Diskussion hatten wir vor ein paar Jahren schon mal mit meinem Daniel Gottschall oder dem Florian Bammes, die genau solche Bikes haben wollten. Der Daniel ist ein bisschen kleiner als ich. Der ist ein, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der ist ein 480er Reach gefahren. Und der Flo ist auch ein 500er gefahren. Den habe ich damals extra Taibuns geschweißt. Die haben es geliebt. Von der Winkelage, normale Fahrräder, aber unheimlich langen Reach. Und ich dachte, es ist doch nicht fahrbar. Das Rad vom Flo bin ich dann mal am Kronplatz gerollert. Der Daniel hat sogar über den Trail gejagt. Das war für ihn einfach tatsächlich zu groß, aber kam auch zurecht. Als richtig schneller Downhill- und Enduro-Fahrer war das nicht so das Problem. Aber ich hätte damals gedacht, das ist niemals was für mich. Und jetzt diese Aussage mit Projekt Armageddon muss ich wirklich revidieren und sagen, es war super fahrbar. Und ja, bin gespannt, was da noch auf mich zukommt.
Ist es eigentlich der richtige Weg für alle oder nur für eine bestimmte Zielgruppe?
Ja, anfangs hatte ich gedacht, es ist, wenn er nur für eine bestimmte Zielgruppe, wo ich sagen würde, du musst hier schon Formel 1 fahren können. Gib mir mal noch ein paar mehr Abfahrten, dann könnte ich die Frage genauer beantworten. Ich denke mal, wenn man vielleicht noch einen etwas gesünderen Mittelweg findet, ist das die richtige Richtung, die ich mir vorstellen könnte, dass die auch für eine größere Masse passt.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Vielleicht machen wir ja auch einen dritten Teil in ein paar Monaten.
Ich hätte das nicht erwartet. Das ist wirklich so dieses Krasse, ne? Wo ich denke, so jetzt von dieser einen Ausfahrt. Und ich meine, das ist ja so, du bist ja auch schon, kannst ja auch Fahrrad fahren. Und mit deiner Erfahrung, mit deinem eigenen Projekt, hast du ja auch einen unheimlichen Erfahrungsschatz gesammelt und hast mir auch den einen oder anderen Tipp gegeben. Und da würde ich auch noch was sagen. Genau, was ich mega krass fand, ich habe die Gabel abgestimmt und habe das erst an den Videos gesehen, wenn ich auf den Table zugefahren bin, wie weit das Ding durchgerauscht ist. Was habe ich auch gemacht? Ja, ich habe auf dich gehört, habe, glaube ich, sogar 3 Klicks rausgenommen von der Druckstufe in der Gabel. Aber wir haben noch so ein altes Wundermittelchen. Damit machst du aus einer schlechten Gabel eine sehr gute Gabel. Ich fand hier die RockShox Ultimate hat mega funktioniert, aber nagelneu, out of the box. Und wir haben dieses Wundermittel auf die Gleitbuchsen gemacht. Das hat ein Wahnsinns-Ansprechverhalten, die Gabel. Aber ich habe dann, nachdem ich meine Videoanalyse gemacht habe, doch noch mal ein paar mehr PSI draufgedrückt, weil mir das einfach ein bisschen zu sehr durch den Federweg gerauscht ist. Ob es jetzt einfach von vornherein schlecht abgestimmt war oder tatsächlich doch an der etwas schrägeren Gabel lag, kann ich jetzt nicht so beantworten. Hast du irgendwie ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Also ich habe in der Federgabel, ist es ja 140, 120 meins noch. Und es liegt aber auch daran, klar, Armageddon, du hast 170 mm, das ist eine andere Liga. Ja. Aber dadurch, dass die Geometrie dir eigentlich suggeriert, wenn du stehst auf dem Teil, dass du auf dem Downhill-Box sitzt.
und dann hältst du in die Steine rein, weil es fühlt sich ja an wie ein Downhiller. Und dann kommt halt ziemlich schnell das Federwegsende. Dann ist es so, okay, ich kann den Lenker vielleicht einfach nicht halten, weil die Schläge zu hart sind. Du bist aber mit einer Art 120er, ja, nennt es Trailbike unterwegs. Also musst du quasi Rechnung tragen und hergehen, diesen kurzen Federweg entsprechend abzustimmen. Weil ich wiege halt auch knapp 100 Kilo. Mhm. Und wenn du dann einen Dämpfer drin hast und es mit einem gewissen Übersetzungsverhältnis und da ist so ein, ja, ein Inline-Dämpfer, da sind Beschränkungen da. Dann hast du auch eine höhere Hitzeentwicklung. Also an der Gabel haben wir auch die am Mainpisten aufgebohrt und ein härteres Shimstack dahinter gebaut, also dass dann ich mehr Ölfluss bekomme, aber trotzdem ein Shimstack habe, das mir entsprechend Gegenhalt gibt, wenn die Schläge wirklich reinkommen. Und das Gleiche haben wir dann am Dämpfer gemacht, da sind wir auch eine Nummer größer gegangen. Das funktioniert sehr gut. Und bei mir war es die Erfahrung, dass wenn ich die Kettenstrebe wieder kürzer fahre, weil es ja auch verstellbar an meinem, dass ich wenn das Hinterrad quasi unter meinen Schwerpunkt rutscht, weil es an mich rankommt, brauche ich einen härteren Setup am Dämpfer, 10 PSI vielleicht, die vielleicht 2 Zentimeter ausmachen, und um das wieder auszugleichen, weil in dem Moment, wenn ich die gleiche Position habe, aber das Fahrrad von oben reindrücke und das Hinterrad ist weiter unter mir, dann wird es mehr nachgeben. Also muss ich wieder mehr Gegenhalt generieren.
Was hast du denn bei deinem Fahrrad für maximal und minimale Hinterbaulänge?
430 bis 450.
Okay, 20 mm, krass. Ja.
Ich habe es bei Pivot bauen lassen und die haben so ein Ausfallende von ihrem Hardtail, das nennt sich Swinger. Mhm. Ist eigentlich dafür gedacht, die Kette zu spannen, also für eine Single Speed fährst. Das haben die ein bisschen angepasst und dann noch eine Bohrung für den Schallzug und so weiter. Und das quasi adaptiert auf dieses Projekt, um eben diese Variabilität drin zu haben. Eigentlich es bringt nur was, wenn du so ein Projekt machst, dass es variabel ist. Also der Lenkwinkel ist ja auch verstellbar. Sonst ist dein Learning einfach nicht wirklich da.
Ja, genau. Weil, also ich habe 440 entlang und kann es 12,5 mm nach vorne stufenlos stellen.
Ja.
Auf kürzer. Genau, dann ist es halt 427,5. Aber deins war ein komplettes 29er Projekt, oder?
Genau. Also ich bin auch noch nicht so wirklich überzeugt von dieser Mullet-Geschichte. Ich kenne es ja noch von den frühen Tagen von Specialized, wo ich in der Rennen gefahren bin auf dem Big Hit. Vorne 26 Zoll, hinten 24. Ja. Ich habe das auch später ausprobiert an meinen Hardtails, weil wir die Schnapsidee hatten, mit Hardtails Downhill zu fahren. Und da um 2000 rum, da gab es halt auch noch nicht wirklich so flache Lenkenwinkel. Nee, da haben wir halt hinten einfach diese Double-Track-Felge reingemacht mit dem dicken Schlappen.
Genau.
Und sind da rumgeschossen im Wald. Und das Gefühl von damals, dass du mit dem Vorderrad, klar war es 26 Zoll, also, aber gegenüber 24 Zoll geht es halt über die Steine und die Schläge doch besser drüber gegangen. Und das Gleiche habe ich bei 29, 27,5.
Ja.
Also es ist so, dass das Hinterrad kriegt einfach härter das ab, worüber ich drüber fahre.
Ja.
Und entweder ich muss mein Gewicht nach vorne geben, damit ich das Hinterrad entlaste, aber ich fahre flats, also kriegt mein Hinterrad eh mehr ab. Ja. Bedeutet, ich fahre in Schläger rein mit einem Mullet-Setup und ich bekomme hinten, werde ich einfach verprügelt.
Ja, was ich am Mullet halt ein bisschen spannend finde, gerade mit viel Federweg, dass du doch, wenn du mal in steilen Passagen einfach tatsächlich mit dem Arsch nach hinten gehen musst, ja, oder es ist mein Oldschool-Fahrweise, ich kriege immer den 29er in die Puperze rein. Und mit dem 27er ist das schon angenehmer. Was noch eine lustige Anekdote aus meiner alten Downhill-Vergangenheit ist, ja, natürlich hat man sich früher inspirieren lassen. Mein Intense hatte auch vorne 24 und hinten 24. Dann hatte ich mir mein 24er Hintenrad kaputt gefahren. Dann bin ich vorne 24 und hinten 26 gefahren. Ja, aber das war hier bei uns, ne, eine Ostertour mit meiner Frau. Ich bin so auf die Fräse gefallen. Warum? Weil das Vorderrad sich einfach in so einer kleinen Senke eingegraben hatte. Danach bin ich das nie wieder gefahren.
Also man sieht auch mal, wie man es nicht machen soll.
Nee, genau. Ja. Und wir haben auch schon, haben meine Jungs vom Marketing gesagt, das war am 30. oder so, ja, bau doch hinten 29 und vorne 27,5 rein. Und bums, was sehe ich? April. Bei euch auf der Seite. Ja. Nee, sowas wollen wir nicht ausprobieren. Wir haben die Möglichkeit, auch mit dem Armageddon 29er ganz lang zu fahren. Das werden wir ausprobieren. Dann ist das Tretlager, das ist eh tief genug. Und der Lenkwinkel, das ist alles wurscht. Wenn wir hinten 29er fahren, ist das auch nochmal eine spannende Sache. Wenn sich das gut anfühlt, dann kann man ja auch mal in die Richtung denken, dass man das nächste Projekt, Raute 2, Raute 3, wie auch immer, eins mal auf komplett 29 zeichnet. Also es bleibt spannend. Und ja, ich stehe gerade wieder in einer Ausstellung vor dem Armageddon und kann es nicht glauben, dass mir das so viel Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, also ich habe auch gesagt, bei meinem Projekt, und vielleicht geht es dir jetzt ähnlich, man bekommt eine Antwort, aber zwei neue Fragen.
Genau.
Und das mit ja, jedem Mal, wo du es fahren gehst.
Ja, okay, das habe ich jetzt, wollte ich nicht hören, weil ja, es ist oftmals so, wenn wir was Neues bauen und gehen fahren, dass du da einen hundertprozentigen Schuss hast mit dem ersten Prototypen. Wenn du auf irgendwas Älteres aufbaust, dann schon, aber ich weiß noch, wie wir mit, das ist auch lange her, und Basti Tickmeier lässt dann mal grüßen, wie wir mit unseren Hardtails mit 29 etc. Und ich weiß nicht mehr, was damals seine Aussage war, das fuhr sich blöd, irgendwie, keine Ahnung, Tretlager zu hoch, zu tief, irgendwie, weiß ich nicht mehr, hab's vergessen. Und jedenfalls haben wir es dann wieder hinten angestellt. Hat dann doch nochmal, glaube ich, 2-3 Jährchen mindestens länger gedauert, bis wir dann unser Tiptrick, unser neues gelauncht hatten, wo alles passte. Und das ist manchmal so. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, jetzt bei meinem Projekt Armageddon, eine Frage ist gelöst, 2-3 poppen auf. Schauen wir mal.
Du, wir sind gespannt auf den dritten Teil. Ich nehme das jetzt einfach vorweg.
Ja, weil, okay.
In ein paar Monaten wirst du noch ein paar steilere Strecken vielleicht gefahren sein. Vielleicht nimmst du mal ein Standardbike mit, fährst back-to-back und guck
mal, ob du das Alter
dann noch fahren willst.
Ja, lass uns das einfach mal dann festhalten, wenn du sagst, wir machen jetzt noch mal einen dritten Teil, nehmen wir das vorweg, dann treffen wir uns auf dem Trail, wenn Corona an uns vorbeigezogen ist, wie auch immer, wo wir uns treffen. Also ich habe ja vorhin auch schon mal den Daniel Gottschall erwähnt, mit dem habe ich auch drüber gesprochen, dass wir uns unterhalten haben und wieder unterhalten werden. Er meinte, ja, komm runter zu uns nach Freiburg, das ist ja auch von dir nicht so weit. Die haben geile Strecken, da kann man das gut ausprobieren. Der hat im Augenblick gerade ja auch ein Radl von mir mit einer sehr modernen Geometrie auf Trofane 2 Basis, wo er für sein Maschinenbaustudium da seine Bachelorarbeit drauf schreiben will, weil er was Spezielles ausprobiert. Und da kann man das ja einfach mal in dem Zusammenhang machen. Oder wie du vorgeschlagen hast, wir gehen nach Südtirol, keine Ahnung, irgendwo, wo es schön steil und schnell ist, und dann gucken wir mal. Ja, ich bin gespannt, was da noch so auf mich zukommt. Und heute war der Fotograf da. Morgen werde ich wahrscheinlich die Bilder haben. Wir haben ein Geosheet fertig gemacht, ein professionelles, was wir uns sonst auch für die Seite haben. Also ich hänge mich da jetzt in dieses Projekt auch schon mehr rein, als ich ursprünglich erwartet habe oder gedacht habe. Aber es scheint ja, wirklich mal, wenn ich jetzt sage, es scheint sich ja zu lohnen, es ist die falsche Aussage. Es ist einfach, ja, es ist spannend, es ist irgendwas da, was mich reizt, und dementsprechend versuchen wir das auch ein bisschen professioneller aufzuarbeiten als jetzt nur so, ja, so eine schnelle Handnummer. Also ich war gestern ja auch so, oh, Pinkbike hat jetzt einen Testfahrt endlich, so, und dann war es April. Ja, schön, super. Also die sind ihre Kiste noch gar nicht gefahren, oder was war das da, was du mir letztens sagtest?
Sie sind sie schon gefahren, aber noch nicht genug. Und es wäre natürlich, das würde diesem Aufwand natürlich und den Kosten, die du damit hast, natürlich auch nicht gerecht werden mit Video und allem drum und dran und treff da irgendwie Aussagen.
Ja.
Du merkst ja auch, dass du jetzt sagst, okay, du würdest nach diesen paar Ausfahrten auch nicht direkt in der Produktion starten, weil du weißt einfach noch nicht alles darüber.
Ja,
und definitiv. Die haben in diesem April-Scherz-Video am Schluss, haben sie ganz am Ende irgendwie ein Shot drin, wo Levi sagt, oh Gott, ich bin jetzt so wenige Meter gefahren, ich habe zweimal meine Pedale aufgesetzt.
Ja.
Und dann war aus. Also es ist schon so, die wollen da noch testen, und Levi ist ja auch ein Nerd und der geht da auch auf jeden Fall noch tief rein. Aber er hat ja im Video gesagt, du, ey, ich muss da noch fahren und ich brauche mehr Zeit und Corona, und weil dieses Ding, das kannst du verdammt hart fahren.
Was hast du denn da für eine Winkelage?
Ich habe 62,5 vorne.
Ja, okay. Ja.
Und alleine die Laufruhe, die dieses Teil hat, das ist völlig absurd.
Ja.
Und du musst halt einfach dann die Zähne zusammenbeißen und dich festhalten. Ja. Und dann geht es schon auch.
Und ich habe Downhill-Reifen drauf und ich habe auch so Nudelzeug drin. Mhm. Und weil du machst halt alles kaputt mittlerweile auf diesen Dingern. Also die Seitenwände von. Früher reißen mir die Stollen die Seitenstollen irgendwann ab. Gut, Reifen durch. Und jetzt ist es so, das Profil ist noch da, aber der Reifen ist platt gefahren, weil die Karkasse am Arsch ist.
Kabellage, also, ne?
Der hat so viel Walkarbeit, der Reifen, dass da ein Exo gar nicht hält. Ja. Und dann habe ich Double Downs probiert, die sind besser, aber eigentlich bin ich nur noch Downhill Casing gefahren. Du hast so viel Querkräfte in diesem Ding. Ja. Auch wenn du jetzt überlegst, dein Radstand wird länger und du fährst eine Kurve, dann ist die Kreisbahn von deinem Hinterrad ja kleiner als vom Vorderrad.
Ja, und Jens Simmig hatte das gesehen, genau. Ich habe das ja auch verfolgt.
Und dieses Prinzip ist mit ein extrem wichtiger Punkt. Sehr spannendes Stück für Stück auch rauszubekommen. Weil wenn du so fährst und dein Hinterrad, je enger der Radius wird, desto schwieriger wird es, den Grip zu halten. Also die Querlast, die du auf dem Heck hast, bei einem Rad mit mehr Radstand, ist höher als mit dem Rad mit einem kürzeren Radstand.
Mhm. Okay.
Der Verschleiß von deinen Hinterrädern ist sehr viel höher.
Ja, krass. Ja, weil ich gerade wegen, was hast du für Geodaten, und du sagst ein 62,5er, also die haben in der Erprobung von den E-Bikes, ich mir ja auch viel experimentiert und weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar schon im ersten Interview gesagt habe, mein eigenes Bike habe ich dann auch mal hergenommen und aufgeflext und einen anderen Lenkwinkel reingemacht.
Ja.
So, ich weiß, was ich kann, ne? Ich fahre damit ja, es soll ja nicht verkauft werden, und ich bin auch beim 62,5er Lenkwinkel gelandet, Tretlager auch so 300 irgendwie was gerade drüber. 330, Entschuldigung, nicht 300. 330, 335. Das Fahrrad fährt sich so geil. Du kannst so schnell irgendwelche Waldschotterwege runterfahren, freihändig mit über 50 auf dem Tacho, und dann drückst du es einfach nur ein bisschen mit dem Knie durch die Kurven. Es fährt wie auf Schienen. Aber auch da haben wir gesagt, nee, das können wir nicht für die Serie bringen. Der Endkunde wird uns zerreißen. Ja. Aber jetzt bleiben wir mal durch Armageddon und was du mir so ein bisschen erzählt hast. Ja, ich glaube, wenn wir vielleicht so eine Made-in-Germany-Produktion wieder hinkriegen, können wir auch relativ schnell auf sowas reagieren. Und müssen wir mal schauen, wenn sich's taugt für uns und wir unsere Kunden so ein bisschen in die Richtung hin erzogen kriegen, dass es geil ist, dann kann man ja sowas auch relativ schnell. Also ich will jetzt nicht sagen, wir wollen eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das soll schon alle Sinn und Verstand haben. Und ich weiß auch, dass der sicherlich nicht nur der eine oder der andere da draußen auch mega offen für so ein Projekt ist und auch sicherlich sagen würde, ja, so eine Karre lege ich mir mal zu, das will ich jetzt mal einfach selber ausprobieren. Vielleicht kann man es ja schaffen, was ich vorhin sagte, ja, Projekt 1, 2, 3, man baut ein paar und holt sich dann auch vielleicht mal von den ein oder anderen guten Endkunden ein Statement dazu. Wo man bei sicherlich nicht nur sagen kann, keine Ahnung, wir sind jetzt hier in Willingen oder irgendwo auf dem Festival, Bike-Festival, ja, gehen wir mit Fahren einer Stunde wieder da, das wird nicht funktionieren, da muss man die an die Hand nehmen und wahrscheinlich einen halben Tag oder einen ganzen Tag mit dem an den Berg gehen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. In erster Linie wollen wir halt hier ein bisschen Grundlagenforschung noch weiter vorantreiben und gucken mal, ob es dann tatsächlich irgendwie zu einer Miniserie es taugt.
Du, ja, probier's aus und lass uns treffen.
Wenn wir das zusammen auch dann mal, wenn ich mehr gelotet habe sozusagen, und dann treffen wir uns mal, dann können wir zusammen noch mal ein bisschen loten und dann machen wir Teil Nummer 3. So Gott will.
Alles klar.
Danke dir.
Ich danke dir und
gesund
bleiben.
Jo, tschüss.
Ciao.
Ihr habt es bereits gehört. Jetzt gibt es doch einen dritten Teil. Wenn es zeitlich ausgeht, werden der Jürgen und ich zusammen auf die Trails gehen. Möglichst steil natürlich. Wir hoffen, dass wir da bald vielleicht in die Schweiz oder nach Österreich wieder können. Und dann werden wir euch natürlich hier im Podcast davon berichten. Bis dann!